Nun zu unserem Gast, Dr. Nikita Dauern ist Juniorprofessorin in Marburg. Also ich verleibe hier immer alles der Philipps-Universität ein. Es ist sie natürlich nicht, sondern sie ist Juniorprofessorin an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Und dort nicht in einem bestimmten Fach, sondern in dem Exzellenzcluster.
Das ist schon auf Politikwissenschaft.
Also die Juniorprofessur ist in der Politikwissenschaft. Okay, aber die gehört in den Forschungskontext dieses Exzellenzclusters Herausbildung normativer Ordnungen, an dem insgesamt sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und neuen Disziplinen beteiligt sind. Sie ist angesiedelt in der Politikwissenschaft und hat studiert Philosophie und Germanistik in Mumbai, an der Universität Mumbai, und auch eine Ausbildung in Gender Studies dort absolviert. Ihre Promotion hat sie in Deutschland gemacht, und zwar mit einer Dissertation zum Thema Dynamiken zwischen Sprechen, Schweigen und Gewaltfreiheit im Spiegel westlicher und östlicher Philosophiediskurse. Und da klingt auch schon so ein bisschen an, was ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte ausmacht, nämlich der Bereich postkolonialer Theorie, politische Philosophie und Gender Studies, insbesondere in einer transnationalen Perspektive. Und bevor sie 2008 Juniorprofessorin in Frankfurt geworden ist, hatte sie schon eine Gastprofessur für internationale Frauen- und Geschlechterforschung an der Universität in Oldenburg und war in Gießen mit einem Junior Research Fellowship verankert und zu einem längeren Forschungsaufenthalt bzw. einem Forschungssemester an der Columbia-Universität in New York, wo sie auf Einladung von Frau Spivak einen Forschungsaufenthalt und Lehre hast du wahrscheinlich auch gemacht, oder?
Nee, nur Forschung.
Absolvieren konnte. Ja, und seit Oktober 2008 ist sie in Frankfurt, und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute Abend nach Marburg gekommen ist, um uns im Rahmen unserer Ringvorlesung einen Gegenstandsbereich, nämlich postkoloniale Theorie und Analyse in einer Geschlechterperspektive näher bringen will. Wobei sie dabei, glaube ich, schon auch erst nochmal sagt, was das eine ist und was die beiden dann miteinander zu tun haben.
Vielen Dank, Anja, und nochmals vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich hatte mehrere Einladungen nach Marburg, aber hat nie geklappt. Also ich bin sehr froh, dass es diesmal geklappt hat. Und ich weiß, dass es gibt diese alte Streit zwischen Marburg und Gießen, und dass ich 3 Monate in Gießen war und nie in Marburg war, dachte ich, das kommt nicht gut an. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich geschafft habe, jetzt nach Marburg zu kommen. Leider müssen wir pünktlich um 7:45 Schluss machen, weil wir haben 2 Kolleginnen zum Besuch aus Norwegen, und ich muss die um 9:30 abholen. Also das heißt, dass ich fange dann direkt mit dem Vortrag an und freue mich auf die Diskussion und die Fragen. Der erste Subtitle heißt mein Text Europa provinzialisieren. So, Anfang des 20. Jahrhunderts regierte Europa über ca. 85% des globalen Territoriums in Form von Kolonien, Protektoraten und Dependanzen. Die koloniale Expansion war ein exorbitanter und gewalttätiger Prozess, der durch Ausbeutung, Versklavung und Diebstahl charakterisiert war. Es stellt sich deswegen die Frage, warum sich innerhalb der westlichen wissenschaftlichen Disziplinen lange Zeit nur eine kleine Minderheit diesem Ereignis analytisch angenommen hat. Keine große intellektuelle Anstrengung ist vernötigt, um zu verstehen, dass eine solch massive territoriale Expansion, die zum Teil über Jahrhunderte gewaltvoll erhalten wurde, erstens nicht nur durch militärische Präsenz möglich war, zweitens nicht mit dem bloßen formalen Unabhängigkeit der kolonisierten Staaten zu einem Ende kommen konnte und schließlich kaum nur Spuren in den kolonisierten Ländern hinterlassen haben kann, sondern auch den globalen Norden prägten. Postkoloniale Studien nähern sich dieser Komplexität und irritieren dabei die Vorstellung einer zwangsläufigen, geradezu naturwüchsigen kolonialen Beherrschung durch Europa. Sie werfen einen Blick auf die Mannigfaltigkeit kolonialer Interventionen und deren Wirkmächtigkeit bis in die heutigen Tage. Die postkoloniale Welt sieht sich nach wie vor mit dem Vermächtnis des Imperialismus konfrontiert. Der Übergang zum postkolonialen Zeitalter ist nicht mit einer Dekolonisierung des vorherrschenden epistemischen Ordnungen, den institutionellen Praktiken und Rechtsordnungen kolonialer Provenienz einhergegangen. Eine der zentralen Einsichten des Postkolonialismus ist es, dass die Theoriebildung postkolonialer Theoretikerinnen immer auch durch die koloniale Erfahrung bestimmt ist. Dies zu verleugnen, würde einer Verleugnung der eigenen Geschichte gleichkommen. Insoweit stehen im Zentrum feministisch-postkolonialer Studien die ambivalenzreichen Verhandlungen mit Europa als stillschweigende Bezugsgröße. Dipesh Chakravarti nennt es Europe as a silent referent. Dies gilt es, einer Kritik zu unterwerfen, auch wenn es die europäischen Theorietraditionen sind, die manchmal die Instrumente der Kritik bereitstellen. Also dieses Dilemma von postkolonialer Theorie. Theoretikerinnen der Dritten Welt sind einigermaßen zu einer Bezugnahme auf die europäische intellektuelle Tradition verpflichtet, während europäische Theoretikerinnen keinerlei vergleichbarem Zwang unterliegen. Die Qualität ihrer Arbeit wird durch ihre relative Ignoranz gegenüber nicht-westlicher Perspektiven nicht geschmälert. Diese asymmetrische Ignoranz ist sowohl ein Zeichen der ungleichen Beziehungen zwischen einem globalen Norden und globalen Süden, als auch innerhalb des globalen Norden und globalen Süden. Die asymmetrische Ignoranzmöglichkeit ist Symptom für eine nicht zum Ende gekommene Dekolonisierung und der Wirkmächtigkeit des europäischen Kolonialismus gleichermaßen. Eine Sekunde, ich muss mein Handy auspacken. Dipesh Chakravarti zufolge ist die Provinzialisierung Europas ein wesentlicher Aspekt des Dekolonisierungsprozesses, der keinesfalls ein nationalistisches oder nativistisches Projekt bei schlichter Zurückweisung der Aufklärung befördern soll. Europa zu provinzialisieren geht vielmehr mit einer Anerkennung der historischen Tatsache einher, dass die Moderne zutiefst mit dem europäischen Imperialismus verbunden ist. Wenn auch das Projekt der Moderne die Dritte Welt hervorgebracht hat, so gilt dies auch für den Homo Europaeus. Zugleich ist die Moderne nicht nur eine europäische Errungenschaft, vielmehr hat der Rest der Welt gleichmaßen seinen Beitrag geleistet und hat insofern einen Anspruch darauf. Das Dilemma, vor dem postkoloniale Theoretikerinnen stehen, ist die Frage, wie Europa zur De-Universalisierung ist, wenn akademische Disziplinen wie Geschichte, Philosophie, Politikwissenschaft, Soziologie, Literaturwissenschaft, Ethnologie durch die europäische disziplinäre Hegemonie geprägt sind. Es scheint einleuchtend, dass Europa kein Monopol auf die Wissensproduktion hat. Das Problem besteht jedoch darin, dass nicht-westliche Wissenssysteme innerhalb der hegemonialen Schauplätze der modernen Epistemologie Europas zum Verstummen gebracht wurden, wodurch das emphatisch verbrachte Plädoyer für eine Provinzialisierung Europas zu einem notwendigen, aber unmöglichen Unterfangen gerät. Eine weitere entscheidende Frage ist, wer Europa provinzialisieren soll. Wer hat die Ressourcen und die Fähigkeit, die Dominanz der europäischen intellektuellen Tradition herauszufordern? Da die akademischen Disziplinen nicht nur eurozentrisch, sondern zugleich androzentrisch geprägt sind, stellt sich ferner die Frage, welchen Stellenwert feministisch-postkoloniale Forschung gegenüber dem Projekt der Dekolonisierung hegemonialen Wissens einnimmt. Feministisch-postkoloniale Studien stellen ein politisch-theoretisches Projekt dar, bei dem es darum geht, die historische Gewordenheit genderspezifischer Positionierungen im globalen Süden und Norden transparent zu machen, aber ebenso tragbare transnationale Widerstandsstrategien zu formulieren, die die notwendigen Dekolonisierungsprozesse vorantreiben. Mein Vortrag versucht die Komplexität der Herangehensweisen und Perspektivierungen feministisch-postkolonialer Studien aufzuzeigen, ohne eine einfache Antwort darauf zu geben, wie Europa zu provinzialisieren ist, weist aber auf, welche Fragen gestellt werden müssen, wenn Dekolonisierung und globale Gerechtigkeit als Teil der politisch-feministischen Agenda betrachtet wird. Erst in den letzten Jahren ist die postkoloniale Theorie im deutschsprachigen Raum zu einem, auch im wissenschaftlichen Mainstream bemerkten, einflussreichen kritischen Diskurs aufgestiegen. Ihr theoretischer Zugang stellt ein Zusammenspiel poststrukturalistischer Perspektiven, marxistischer Analysen und feministischer Theorien dar. Während poststrukturalistische Herangehensweisen die Kritik an westlichen Epistemologien vorangetrieben und zum Verstehen eurozentrischer Gewalt beigetragen haben, indem sie unter anderem auf die Gewaltförmigkeit von Sprache, Diskursen und Repräsentationspolitiken hinwiesen und das Projekt der Aufklärung kritisch hinterfragten, schuf die marxistische Perspektive die Basis, um Einsprüche gegen eine fortgesetzte internationale Arbeitsteilung zu ermöglichen. Ich werde ein bisschen später erklären, was internationale Arbeitsteilung ist. Feministische Interventionen fokussierten als dritte theoretische Säule nicht nur Geschlechterfragen innerhalb postkolonialer Untersuchungen, sondern verwiesen desgleichen auf das Zusammenspiel von Race, Religion, Sexualität und koloniale Machtstrukturen. Feministische postkoloniale Theorie hat auf der einen Seite postkoloniale Perspektiven in den feministischen Mainstream-Diskurs eingebracht und auf der anderen Seite feministische Fragestellungen in die Konzeptualisierung von Postkolonialismus eingelassen. Der Begriff postkolonial bleibt dabei trotz vielfältiger Versuche der Klärung unscharf und heterogen in seiner Auslegung. Also man spricht von postkolonial als ein Fuzzy-Konzept. Es ist nicht immer klar, was man meint, wenn man sagt, dass ich postkoloniale Theorie mache. Also unterschiedliche Leute werden Unterschiedliches darunter verstehen. Für viele Theoretikerinnen ist das Präfix post in postkolonial, welches allzu oft nur temporär gedeutet wird, ebenso problematisch. Also es gibt wirklich eine kontroverse Diskussion, was diese Post in postkolonial bedeutet. Und es wird gesagt, es ist ebenso problematisch wie der Begriff kolonial. Kolonial steht hier als einheitliche Bezeichnung für alle vormals kolonisierten Länder, was zur Folge hat, dass die vielfältigen, also das ist die Kritik, dass die vielfältigen Traditionen, Ideologien und Geschichten ehemaliger kolonisierten Ländern nollenwollens unsichtbar gemacht werden. Also wenn man sagt, Indien ist kolonial und Brasilien ist kolonial, die Unterschiede werden irgendwie homogenisiert, wenn derselbe Begriff benutzt wird. Und derselbe gilt für Post. Also ist Indien in derselben Art und Weise postkolonial wie zum Beispiel Kongo? Und das ist die Frage, also wie manchmal dieser Begriff irreführend sein kann. Dazu wird auch klar gemacht, dass Kolonialismus hat jedoch nicht auf einer Tabula Rasa stattgefunden. Die postkoloniale Feministin Shalini Randeria betont in ihren Arbeiten aus diesem Grunde die Gemeinsamkeiten und Austauschbeziehungen der Welt. Sie spricht in diesem Zusammenhang von einem komplexen Geflecht von geteilten Geschichten, entangled histories, und zeigt plausibel auf, warum es undenkbar ist, eine Geschichte des Westens ohne die Geschichte der Kolonialländer zu schreiben und vice versa. Also das heißt, es geht nicht nur um Dekolonisierung des Judens, sondern Europa muss auch dekolonisiert sozusagen werden. Das Aufkommen postkolonialer Studien knüpft an zwei relevante Momente an. Zum einen an die Geschichte der Dekolonisierung sowie der Problematisierung dominanter Race, Cultures, Sprach- und Klassendiskurse durch die Aktivistinnen antikolonialer Kämpfer und zum anderen an die Revolutionierung westlicher intellektueller Traditionen, welche die gängigen Konzepte von Macht, Subjektivität und Widerstand herauszufordern wussten. Die zwei Diskurse bilden eine dynamische Einheit, und postkoloniale Theorie hat eine radikale Infragestellung der Beziehung zwischen Nation, Kultur, Ethnizität, Zugehörigkeit ermöglicht, die von weitreichender kultureller und politischer Bedeutung war und ist. Fundamental für die Durchsetzung eines akademischen Postkolonialismus war die schrittweise Etablierung kolonialer Diskursanalysen, die in den westlichen Hochschulen, die nach Edward Saids Veröffentlichung von Orientalism im Jahr 1978 einsetzte. Koloniale Diskursanalysen repräsentierten eine neue Weise, Kolonialgeschichte zu lesen. Neben den offenkundigen materiellen Seiten kolonialer Herrschaft wurden nun auch gewaltförmige Repräsentationspolitiken in den Blick genommen und über diskursive und epistemische Gewalt gesprochen. Für feministische Theorie und Praxis ergaben sich hieraus wichtige neue politische Kritikimpulse. Nicht zufällig gilt als eines der zentralen Ziele postkolonialer Theorie die Dekonstruktion essentialisierender und eurozentrischer Diskurse. Essentialistische Polarisierungen, etwa dominant versus unterdrückt, erwiesen sich für feministische postkoloniale Studien rasch als inadäquat, konnten damit doch nicht die Ambivalenzen und Widersprüchlichkeit kolonialer Erbschaften transparent gemacht werden. Desgleichen gilt dies für die antikolonialen Widerstände, die niemals stringent und homogen waren. Besonders evident wird dies, wenn Gender als eine Aushandlungsfrage im Rahmen von postkolonialen Kontexten betrachtet wird. Zumeist haben die Kolonisierenden die vorhandenen präkolonialen patriarchalischen Strukturen nämlich nicht zerstört, sondern zu nutzen gewusst, indem sie zum Beispiel mit den lokalen patriarchalen Institutionen paktierten. Eine Tatsache, die unter anderem darauf hindeutet, dass koloniale Strukturen viel ungeordneter waren als oft angenommen. Die frühen feministischen Schriften diasporischen, migrantischer und schwarzer Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen, wie etwa von Audre Lorde, Angela Davis, Bell Hooks oder Gloria Anzaldúa, haben zudem notwendige Irritierungen des homogenen, dominanten Wir Frauen zur Folge gebracht. Hingegen haben sie sich seltener mit Themen wie der fehlgeschlagenen Dekolonisierung oder neokolonialen Kontinuitäten der aktuellen internationalen Arbeitsteilung auseinandergesetzt. Es kann nicht wirklich von ungebrochenen theoretischen Kontinuitätslinien ausgegangen werden. Viel eher können wir sehen, dass ein rassismusaufdeckender Feminismus und postkoloniale Theorie von sich überlappenden Thematisierungsfeldern bestimmt werden. Da postkoloniale Theorie sich der historischen und politischen und sozialen Nord-Süd- und Süd-Süd-Verflechtungen annimmt, zählt die Situation gewaltvollen Diskriminierungserfahrungen postkolonialer Migrantinnen und die Analyse ihrer Kämpfe im Westen zu ihren Themen. Hier sind es unter anderem Fragen der genderspezifischen Ausbeutung von postkolonialer Migrantinnen in der Sex-, Care- und Service-Industrie, wie auch feministische Interventionen in die Critical Whiteness-Forschungen, die sich postkoloniale Betrachtungsweisen bedienen. Das Geschlechterverhältnis der anderen ist im Westen seit der Kolonialzeit Symbol für die Attestierung der Rückständigkeit und Barbarei der ehemals Kolonisierten. Die faktische Gewalt an Frauen und ihre Unterdrückung innerhalb der kolonisierten Gesellschaften stellt eine unentbehrliche Legitimation für die Etablierung imperialistischer Herrschaften dar. Zu beobachten ist aus einer postkolonialen Perspektive, dass ähnlich der Selbstdarstellung der Kolonialherren als diejenigen, die verantwortlich dafür sind, die unterdrückte, kolonisierte Frau zu retten, offenbar auch heute noch die weißen Männer die Bürde zu tragen haben, die braune Frau vor dem braunen Mann zu retten, wie die postkoloniale Denkerin Gayatri Spivak bemerkt. Also Spivak spricht von Gender als Alibi. Es ist spannend, wann in Kolonialdiskursen plötzlich von Gender die Rede war. Und plötzlich wurden die konservativsten Kolonialherren, plötzlich wurden sie zu Feministen. Und feministische Agenda wurde ganz, ganz wichtig für den. Und da in diesem Kontext spricht Spivak, ich zitiere nochmals, dass der weiße Mann versucht, die braune Frau von dem braunen Mann zu retten. So legitimiert die angebliche Unterdrückung der anderen Frau imperialistische Kriege oder restriktive Migrationsgesetzgebungen in den Metropolen. Also ich weiß nicht, ob ihr diese, als die US-amerikanischen Truppen in Afghanistan gelandet sind, eine der ersten Bilder, die in CNN gezeigt worden sind, sind die Afghani-Frauen, die ihre Burka, ihre Schleier weggenommen haben. Und das ist genau der Punkt, was Spivak versucht zu zeigen. Wie wurde Gender zur Legitimationsstrategie für koloniale Interventionen? Und das ist eine Seite der Geschichte. Doch Frauen wurden auch auf Seiten der antikolonialen Befreiungsbewegungen zur Markierung kultureller Differenzen instrumentalisiert. Während die Kolonialherren ihre Gewaltherrschaft unter anderem mit der Befreiung der anderen Frau begründeten, galt dies vielen nationalen Befreiungsbewegungen als Eingriff, dem wiederum mit eigenen Neuordnungen der Gender-Regimes geantwortet wurde. Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt innerhalb feministischer postkolonialer Theorie. Also wie haben Kolonialherren und indigene Nationalisten miteinander kollabiert, sozusagen Frauen zu marginalisieren. Feministische postkoloniale Studien zeigen auf, warum es problematisch ist, von einem traditionellen oder universalen Patriarchat zu sprechen. Vielmehr gilt es, die Brüche herauszuarbeiten, die durch wechselnde Herrschaftsformen die sozialen Verhältnisse kontinuierlich transformierten. So erweist sich etwa die den Frauen innerhalb des nationalistischen Projekts zugewiesene Zuständigkeit für die Reinhaltung der nationalen Identität als schicksalsträchtig. Das postkoloniale weibliche Subjekt nimmt seither eine äußerst schwierige Position zwischen Geschlecht und ethnischer und religiöser Identität ein. Dieses Dilemma müsse erfasst werden, wolle Frau verstehen, warum einige Frauen den Kampf für die eigene kulturelle und religiöse Identität über den Kampf um Geschlechtergerechtigkeit stellen. Es kann auch aus diesen Gründen kaum überraschen, dass innerhalb westlicher Debatten und ein aktuelles Beispiel zu nennen, um den Islam, insbesondere nach dem 11. September, die sozialen Positionierungen muslimischer Frauen im Mittelpunkt stehen, ist doch die Viktimisierung der anderen Frau durchaus funktional. Die andere dient dem Westen als Folie, gegen die sich die weiße christliche Frau und Gesellschaft als emanzipiert abheben kann. Es ist wichtig, hier zu betonen und zu erwähnen, dass in Kolonialdiskursanalysen die Rolle der kolonialen weißen Frau innerhalb des Empires häufig ignoriert wird, womit nicht nur ihr Mitwirken am Kolonialismus, sondern auch ihr Widerstand gegen die dominante Diskurse eines maskulinisierten Imperialismus verleugnet wird. Das traditionelle Bild der passiven Frau, die nicht in das Kolonialgeschehen involviert ist, wird damit stabilisiert. Im Gegensatz zum essentialisierenden Mythos der allmächtigen kolonialen Frauen unterstreicht Anne McClintock die Heterogenität der von diesen eingenommenen Positionen, die von der Offiziersgattin bis zu Hausangestellten und sexuellen Domestiken reichten. Die spezifischen Gender-Dynamiken erwiesen sich dabei als fundamental wichtig, um die imperialen Herrschaftsverhältnisse zu sichern. Daneben zeigten sich antikoloniale männliche Nationalisten fast durchweg feindlich eingestellt gegenüber einer feministischen Bewegung, da ihrer Meinung nach die nationalen Allianzen im Dekolonisierungsprozess zu irritieren drohte. Westlicher Feminismus wurde von antikolonialen Nationalisten geradezu systematisch verteufelt, um die Grenzziehung zwischen weißen und indigenen Frauen zu stabilisieren, weshalb der koloniale Zusammenstoß ohne weiteres auch als ein Kampf zwischen konkurrierenden Männlichkeit gelesen werden kann. Neben den Fragen zu Geschlechterdynamiken im Postkolonialismus beschäftigt sich ein queerer feministischer Postkolonialismus auch mit Fragen Sexualitätsdynamiken. Die starke Rezeption queerer Theorie innerhalb der westlich-kritischen Diskurses konnte nicht ohne Effekte auf die postkoloniale Theorie bleiben. Obwohl man muss sagen, ich habe letztens Recherche gemacht für einen Artikel und da auf dem Website auf dem Vatikan hat jemand, also irgendein wichtiger Akademiker, hat geschrieben, warum Gender ein so ein bedrohlicher Begriff ist. Und da habe ich gedacht, oh Gott, die lesen auch Butler. Das ist schon scary. Ja. Ja, ich muss mehr lesen und mehr kritisch sein, wenn Vatikan anfängt, Butler zu lesen. Das ist dann heftig. Ja, dabei ist das Verwobensein rassistischer Diskurse mit dem Diskursen um deviante Sexualitätspraxen im Fokus. Kolonien waren, wie Anne McClintock pointiert bemerkt, ich habe versucht, das auf Deutsch zu übersetzen, aber auf Englisch klingt es besser, Pornotropics. Ja? Also sie spricht von Pornography und Tropics, Tropicals, zu Pornotropics für die europäische Imaginationen. Also diese kolonialen Fantasien spielten eine sehr wichtige Rolle. Verbotene sexuelle Fantasien und auch Ängste konnten auf die Tropen verlegt und ausgelebt werden. Nicht-europäische Frauen und Männer wurden als sexuell unersättlich, unkontrollierbar und deviant dargestellt. Insbesondere Haremsgeschichten dienten der Evozierung von Fantasien lesbischen Begehrens. Erzählungen und Bilder unterstützen dabei durchaus auch die Normierung der richtigen Sexualpraxis. Gleichzeitig hatte die Kriminalisierung der Homosexualität etwa in England, also im 1860 wurde der Section 377 Unnatural Sexual Practices Act in England eingeführt und diese Kriminalisierung hatte direkte Konsequenzen für die Wahrnehmung homosexuellen Begehrens innerhalb des Empires. Also da sieht man auch verflochtene Geschichten. Die Kolonien wurden geradewegs als Brutstätten sexueller Devianz bestimmt, die einer gründlichen zivilisatorischen Reinigung bedurften. Sowohl die Kolonialmächte als auch seine Antagonisten, die nachkolonialen Nationen, zeigten sich als heteronormative Projekte, die auf einer maskulinen Bedeutungsökonomie beruhen. Aus dieser Perspektive betrachtet erscheint das antikoloniale nationalistische Unternehmen als ein Projekt, welches versucht, die quasi verlorene Maskulinität wieder zu gewinnen und somit postkoloniale Heteronormativität den Weg zu breiten. Also es wird immer wieder in den Schriften, kann man lesen, dass es wird gesagt, dass Kolonialismus ist eine Vergewaltigung von der Heimat. Und dann, wenn man dieser Logik folgt, dann ist Dekolonisierung eine Form von Remaskulinisierung, weil Kolonialismus ist mit Feminisierung verbunden. Feministische Historikerinnen haben darauf hingewiesen, dass der antikoloniale Nationalismus auch auf der Disziplinierung weiblicher Sexualität gründet. Der Konstruktion einer respektablen Sexualität kommt dabei für die Formierung der neuen bürgerlich-nationalistischen Subjektivitäten eine zentrale Bedeutung zu. Bedauerlicherweise hat ein Großteil postkolonialer feministischen Analysen die Rolle des erzwungenen Heteropatriarchats und der Etablierung einer reproduktiven Heteronormativität, noch ein Begriff vom Spivak, bei der Nationenbildung unbeachtet gelassen. Nicht selten werden postkoloniale Studien dafür kritisiert, dass sie sich nur mit kulturellen Fragen beschäftigen und der Repräsentationspolitik und der Symbolik von Bezeichnungen widmen. Dies ist insofern problematisch, als die wichtigen ökonomischen Fragen, die die gewaltförmigen materiellen Verhältnisse bestimmen, ausgeblendet werden. Die von Europa ausgehende gewaltsame Integration ehemaliger Kolonien in das kapitalistische System, also Kapitalismus wurde durch Kolonialismus universalisiert. Also es gibt einen sehr, sehr engen Zusammenhang zwischen Kolonialismus und Kapitalismus. Und das heißt, die imperialistischen Kontinuitäten der gegenwärtigen internationalen Arbeitsteilung, die mit einer geschlechtsspezifischen Aufteilung des internationalen Arbeitsmarktes einhergehen, sichern dem globalen Nord nach wie vor Wohlstand auf Kosten der sogenannten Dritten Welt, deren Arbeitskräfte und Ressourcen sich der globalen Nord parasitär bedient. Also ich kann das nicht, vielleicht können wir das in der Diskussion noch ausführlicher diskutieren, aber es ist schon klar, dass Industrialisierung in Europa wäre nicht möglich gewesen ohne Kolonialismus. Also die ganzen Fabriken zum Beispiel in England haben Rohstoffe aus Indien, also Baumwolle. Da wurde in Indien verboten, Stoff zu produzieren. Rohbaumwolle wurde nach England exportiert. Dann wurde hier Stoff produziert und nochmals funktionierten zum Beispiel indische Märkte als Märkte für europäische Produkte. Und das ist genau die Kontinuität. Und man weiß schon über Sklaverei und die Ausbeutung von Arbeitskräften. Während die schwarze Frau als Rückgrat der Plantagenökonomie galt, sind es heute Frauen des globalen Südens, die die Ärmsten der Armen der postkolonialen Welt stellen. Swasti Mittal und viele andere haben herausgestellt, dass Rassenkonstruktionen und Genderdynamiken immer noch die Hauptprinzipien einer internationalen Arbeitsteilung sind, die eigentlich nur eine Verschiebung des territorialen Imperialismus des 19. Jahrhunderts darstellt. Im Zuge der Dekolonisierung und des anwachsenden multinationalen Kapitals werden nicht mehr nur Rohmaterialien in die Metropolen transferiert, sondern stattdessen billige Arbeitskräfte in den Peripherien genutzt, um Profit zu sichern. Dabei ermöglichen insbesondere internationale Subkontrakte die extreme Niedrighaltung der Arbeitslöhne im globalen Süden. Die Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank forcierten die Öffnung postkolonialer Länder für ausländische Firmen und Investoren, sodass die Ökonomien sich am Export orientierten und sich gleichzeitig Freihandelszone etablieren konnten, die als Symbol heutiger Überausbeutung, das ist ein marxistischer Begriff, Überausbeutung von Arbeitskraft im globalen Süden gelten kann, können. Den Einsatz weiblicher Arbeitskraft, die nicht gewerkschaftlich organisiert ist, bildet dabei die Hauptstütze für den gegenwärtigen Welthandel. Dritte Weltfrauen werden auf vergeschlechtlichte und rassifizierte Weise in den Weltmarkt integriert. Es ist dies eine Struktur der Überausbeutung, die, wie Spivak feststellt, über die Internalisierung patriarchaler Normen und Werten gesichert wird. Also es gibt eine ganz besondere Art und Weise von Gendering und Rassifizierung, die eine Form von Arbeitskraft produziert. Ai Weiwang zum Beispiel hat das sehr gut analysiert, wie gibt es diese Produktion von asiatischen Frauen als geduldig, als nimble. Und deshalb wird gesagt, die sind besonders geeignet für Produktion von Hardware, weil da sind ganz kleine Chips, die zusammen gebracht werden müssen. Und die haben gesagt, die asiatische Frauen, also es ist nicht zufällig, dass unsere Produkte aus Taiwan oder Korea kommen. Es gibt eine ganz, es gibt natürlich einen ökonomischen Aspekt, aber das ist tief verbunden mit einer Repräsentationspolitik. Und das versuchen feministische postkoloniale Theoretikerinnen herauszuarbeiten. Zwei Irenen, die unmittelbar auf Frauen globalen Südens abzielen, sind Heimarbeit als internationales Phänomen, damit es keine Möglichkeit gibt, sich gewerkschaftlich zu organisieren, und Biopolitiken im Namen von Bevölkerungskontrolle. Also die ganze Zeit wird geredet, es gibt zu viele Inder und Chinesen auf der Erde. Was natürlich nicht thematisiert wird, ist, dass ein euroamerikanisches Kind konsumiert 183 Mal wie ein ein Kind aus der dritten Welt. Also es ist nicht nur ein Number Game, sondern auch eine Sache von Qualität. Darüber hinaus stehen ländliche und indigene Subalterne mehr und mehr im Fokus des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, TRIIPs. Das TRIPS-Abkommen möglichst transnationalen Konzernen des globalen Nordens Eigentumsrechte über natürliche Ressourcen des globalen Südens anzumelden. Die Überschneidung von Kolonialismus und Kapitalismus wird wieder einmal im Namen von Entwicklung verfolgt. So geht es vor allem darum, die arme ländliche Bevölkerung des globalen Südens unter die Kontrolle des Finanzkapitals zu bringen. Der Zugang zu globalen Telekommunikation und das Recht auf Mikrokredite werden hierfür gleichgesetzt mit dem politischen Empowerment von Dritter Weltfrauen, ohne dass dabei die infrastrukturellen Bedingungen berücksichtigt werden, die die ökonomische Verarmung ländlicher Frauen des globalen Südens mitbedingen. Also das ist auch spannend, wie Empowerment nur als Zugang zu Mikrokredit kodiert wird. Im Angesicht aktueller globaler Ungleichheiten erscheint solcherlei Entwicklungspolitiken geradezu zynisch. Die Rolle transnationaler Körperschaften der Europäischen Union in diesen neuen Formen des Neokolonialismus ist kein Geheimnis. Um sich die Kontrolle über die Ressourcen sowie die Finanz- und Warenmärkte zu sichern, werden zum Beispiel Bedingungen gesetzt, die die Entscheidung über Vergabe bzw. Nichtvergabe von Krediten oder die Gewährung von Schuldennachlässen beeinflussen und die EU übervorteilen. In dem Ausmaß, wie das Konzept der Entwicklung als Alibi für eine fortgeführte Ausbeutung funktioniert, hinterfragen kritische Development-Theorien, die sich postkoloniale Konzepte bedienen, die Strukturen einer kapitalistischen und patriarchalen Ausbeutung, die der Kolonialismus zuvor im Namen von Modernisierung etabliert hat. So, dann komme ich langsam zum Schluss. Zusammenzufassen, feministische postkoloniale Theorie ist in der Lage, koloniale Kontinuitätslinien, aber auch Diskontinuitätslinien mit Blick auf Gender und Sexualität zu analysieren und sowohl die vertragte Situation von Frauen, die in den globalen Süden verortet sind, als auch von diasporischen Frauen transparent zu machen. Sie stellt mithin ein wichtiges politisch-theoretisches Projekt dar, bei dem es unter anderem darum geht, die historische Gewordenheit von genderspezifischen Positionierungen transparent zu machen, aber auch tragbare transnationale Widerstandsstrategien zu formulieren, die Dekolonisierungsprozesse vorantreiben. Wie eingangs dargelegt, wendet sich postkoloniale Theorie insbesondere den Widersprüchen historischer Prozesse zu und analysiert sowohl Kolonisierung als auch Dekolonisierung als uneindeutig und komplex. Feministische postkoloniale Theorie weist darüber hinaus darauf hin, dass Imperialismus ohne eine Theorie der Gender-Regimes nicht verstanden werden kann, repräsentiert koloniale Herrschaft doch seit seinem Entstehen ein gewalttätiges Zusammentreffen von westlichen und präkolonialen existierenden patriarchalischen Hegemonien. Dies hatte unter anderem die Überlagerung von diversen Machtregimes zur Folge, von denen unterschiedliche Akteurinnen in und außerhalb der Kolonien profitierten. Kolonisierten Frauen waren in den meisten Fällen bereits vor einer kolonialen Herrschaft unterdrückt. Diese Tatsache gab ihrer kolonialen, sexuellen und ökonomischen Ausbeutung einen ganz anderen Charakter, als dies für die koloniale Unterjochung von Männern auszumachen ist. Sie mussten sich nicht nur mit den Ungleichheiten in Bezug zu ihrem eigenen Männern auseinandersetzen, sondern sich auch innerhalb der gewalttätigen Strukturen imperiale Herrschaftsverhältnisse positionieren, und zwar gegenüber den weißen europäischen Frauen und allen Männern. Die Frage ist nun, wie eine im Westen lokalisierte feministische Theorie und Praxis in postkoloniale Verhältnisse intervenieren kann. Unerfreulicherweise ist die Rolle, die ein westlicher Feminismus während des Kolonialismus und auch während der anhaltenden Dekolonisierung gespielt hat, keineswegs positiv, weswegen zuweilen von einem imperialistischen Feminismus die Rede ist. Der bestehende Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse reifiziert und nicht irritiert. Von Seiten postkolonialer Feministinnen wird kritisiert, dass es den Eintritt der westlichen Frau in den Individualismus feiert, ohne zu bemerken, dass ein solcher Prozess nicht ohne einen expansiven Imperialismus möglich gewesen wäre. Die Emanzipation von Frauen im globalen Norden war gleichsam nur bei gleichzeitiger Produktion der anderen möglich. Und es war gerade die Gleichzeitigkeit dieser Prozesse, die es der europäischen Frau letztlich erlaubte, aus der Position der Autorität zu sprechen und Emanzipation zu monopolisieren. Geschlechterdynamiken erwiesen sich als fundamental, um die imperialen Herrschaftsverhältnisse zu sichern, weswegen postkoloniale Studien, die sich nur auf die Mechanismen des Rassismus konzentrieren, zwangsläufig verzerrte Vorstellungen des Dekolonisierungsprozesses produzieren müssen. Tatsächlich lässt sich feststellen, dass postkoloniale Regierungen, die nach Beendigung der Kolonialzeit die imperialen Herren ersetzt haben, überwiegend männlich sind, während in den meisten dieser Länder von einer zunehmenden, und ich zitiere Saskia Sassen, Feminisierung des Überlebens gesprochen werden kann. Es ist dementsprechend nicht nur unmöglich, von einer gemeinsamen kolonialen Bedingungen zu sprechen, auch die Erfahrung von Postkolonialität ist höchst genderspezifisch. Feministische postkoloniale Theorie stellt eine Möglichkeit der kritischen Intervention dar, die allerdings beständig der konstruktiven Innenkritik bedarf, um eine notwendige Pluralisierung der Perspektiven zu ermöglichen. Eine naive gedachte Solidarität ist aufgrund der verflochtenen Geschichten wie auch der anhaltenden epistemischen Gewalt ein geradezu risikoreiches Unterfangen, auch wenn Solidarität politischer Notwendigkeit bleibt. Erstrebenswert ist nicht eine unkritische formulierte globale Schwesterschaft, sondern eine genaue Analyse historisch gewachsener globaler sozialer Ungerechtigkeiten und die permanente Neuauslottung der Unmöglichkeit, also à la Derrida und im Klammer, für transnationale Solidarität. Danke. Ich kann es modellieren. Ja. So. Das war schon eine strategische Entscheidung. Ich war unsicher, soll ich nur einen Aspekt hier darstellen oder versuchen, unterschiedliche Aspekte zu erwähnen. Und das ist natürlich eine strategische Entscheidung. Also wenn man über Queer Theory, Ökonomie, Repräsentationspolitik spricht, kann man nur in 40 Minuten einige oder... Ja, 40 Minuten, einige Punkte so erwähnen. Natürlich kann man Bücher über einzelne Punkte schreiben und stundenlang darüber diskutieren. Also ich habe versucht, unterschiedliche Aspekte zu zeigen und auch versucht, die Lücken in unterschiedliche, also zum Beispiel postkoloniale Queer Feminismus ist immer noch untertheoretisiert. Was innerhalb Postkolonialismus immer noch untertheoretisiert ist, zum Beispiel der Zusammenhang von Holocaust-Studies und Postcolonial-Studies. Es wird oft gefragt, was hat Postkolonialismus mit deutschsprachigen Raum zu tun? Also Deutschland hatte kaum Kolonien, Österreich auch und die Schweiz sowieso nicht. Und dann ist natürlich die Frage, oder nicht die Frage, sondern die Herausforderung, wie man versucht, die Verflochtenheit unterschiedlicher Gewaltformen zu verstehen. Und ich glaube, dass es hier, Hannah Arendt und Frantz Fanon haben schon versucht, den Zusammenhang zwischen Holocaust und Postkolonialismus herauszuarbeiten, zum Beispiel in der deutschen Kolonien in Shark Island. Da gab es schon Arbeitslager. Man sprach schon von in Konzentrationslager in den 19. Jahrhundert. Und das heißt, dass es war, also es ist nicht aus nichts entstanden. Und es gibt diese Kontinuität, was irgendwie strategisch vergessen wird oder nicht ernst genommen wird. Und natürlich andere Aspekte auch. Noch ein wichtiger Punkt zum Beispiel ist, was untertheoretisiert ist, der Zusammenhang zwischen Postkommunismus oder Postsozialismus und Postkolonialismus. Also was für eine Rolle spielen osteuropäische Länder, wenn wir über die nicht-westliche Welt sprechen? Was heißt Westen? Also das sind auch Punkte, die sozusagen für postkoloniale Theorie wichtig sind, aber immer noch untheoretisiert sind. Okay, ich glaube, ich höre auf zu reden und ich moderiere. Okay. Kennen wir uns? Okay, dann.
Also ich bin hier Professorin an der Theologischen Fakultät.
Ach so, okay.
Mein Name ist Christel Meyer.
Okay.
Sie haben am Ende gesprochen, wenn ich es recht verstanden habe, von einer Neuauslotung der Unmöglichkeit transnationaler Solidarität. Das klingt sehr pessimistisch, wie am Ende Sie auch beschrieben haben, dass es eigentlich überhaupt nicht... Also ist es aus Ihrer Perspektive theoretisch überhaupt nicht möglich, dass westliche Feministinnen sich mit Feministinnen des globalen Südens oder östlicher Länder auf irgendeine gemeinsame politische Option, wie sie sozusagen Erkenntnisse durchsetzen können, also Erkenntnisse der Unterdrückung von Frauen irgendwie politisch umsetzen können, dass es zu einer Besserung führt. Also das klang mir sehr pessimistisch am Ende.
Also das ist eine langjährige Debatte innerhalb feministischer postkolonialer Theorie zwischen Mohanty und Spivak. Mohanty ist sehr kritisch gegenüber westlicher Feminismus, aber ist trotzdem optimistisch. Sie sagt, dass es gibt Möglichkeit für Allianzen und es ist nicht einfach. Wir müssen unsere, also Selbstkritik ist wichtig, aber sie ist trotzdem nicht so pessimistisch. Spivak auf der anderen Seite ist ein bisschen vorsichtiger. Und das ist nicht nur gegenüber westlicher Feminismus, sondern auch Elite Dritte Weltfeminismus oder Elite migrantischer Feminismus. Und da sagt sie, dass es ist ein bisschen schwieriger mit dieser ganzen Rede von Solidarität. Weil, also es ist eine komplizierte Argument, dass sie präsentiert und hier geht es um Repräsentationspolitiken. Also es ist schon klar und das ist Spivaks, also der Ausgangspunkt in Candace Subaltern Speak, wo sie sagt, das Problem mit Repräsentation oder die Schwierigkeit mit Repräsentation ist in zwei Aspekten, Darstellung und Vertretung. Ja, man spricht über jemanden, von jemandem und man spricht für jemanden. Und das zusammen ist die Aufgabe von Repräsentation. Und ihre Kritik an Foucault. Foucault meinte, dass die Intellektuellen brauchen nicht für Leute zu sprechen. Sie können einfach die Ausbeutungssituation darstellen, aber die Massen können für sich sprechen. Also die Intellektuellen brauchen nicht für die unterdrückte Mehrheit zu sprechen. Und hier kommt Spivaks Kritik rein und sie sagt, nee, es ist ein bisschen komplizierter. Weil natürlich wäre es schön in einer utopischen Welt, wenn die Unterdrückten für sich sprechen konnten, aber so ist es nicht, weil sie werden nicht gehört. und sie werden symbolisch nicht gehört und auch tatsächlich nicht gehört, weil es geht einfach um Sprache. Wie viele von uns sprechen nicht hegemoniale Sprachen? Wie werden wir die Leute verstehen? Ja, wenn man nur Deutsch und Englisch und Französisch und Spanisch spricht, wie soll man die Leute hören? Also es ist natürlich auf einer symbolischen Ebene, es ist, hier spreche ich ganz banal auf dieser Ebene. Und und am Anfang war Spivak trotzdem ein bisschen optimistischer, aber in ihren späteren Werken ist sie sogar, glaube ich, pessimistischer geworden über diese ganze Solidaritätsdiskurse. Und ich habe keine einfache Lösung. Meine eigene Meinung ist, dass ich finde Spivaks Kritik sehr berechtigt und überzeugend. Weil ich glaube, wir müssen ein bisschen langsamer und vorsichtiger mit dem mit unserem Impuls, andere zu helfen und unserem Impuls, solidarisch zu sein, also wir müssen ein bisschen vorsichtiger mit diesem Impuls umgehen. Und da, im Vergleich ist es wichtiger, ein bisschen, und hier geht es nur, nicht um Privilegien zu verlernen, sondern einfach unsere eigene Diskurse ein bisschen damit kritisch auseinanderzusetzen. Und das ist nicht einfach. Weil das, also es geht nicht nur zu sagen, ja, wir sind privilegiert und wir sind irgendwie auf der privilegierten Seite der Transnationalismus. Also das ist, es ist nicht genug, nur zu wissen, wo wir Leute ausbeuten, sondern es ist auch schwieriger, Strategien zu finden, Allianzpolitiken zu bauen. Und da ist es nicht so einfach, weil nicht nur ist Spivaks Kritik, dass es schwierig ist mit Solidarität, sondern auch, es gibt keine Blueprints dafür. Also es gibt keine allgemeine Regelung, wo wir sagen, okay, ich war mal in Bolivien und da habe ich gearbeitet und es funktioniert. Und sie würde sagen, super für dich, dass es funktioniert hast, aber weil du in Bolivien mit einer kleinen Gruppe das geschafft hast, heißt nicht, dass es universal gültig ist. Ja, also das ist irgendwie ihre These von Working Without Guarantees. Und das ist ein bisschen schwieriger, wenn wir über Allianzpolitiken und Solidarität sprechen. Also es gibt natürlich Einzelfälle, aber ja, also da ist ihr Eindruck schon richtig. Also ich würde es nicht pessimistisch darstellen, ich würde einfach sagen, man muss vorsichtiger sein. Also es geht um ein bisschen, es ist nicht Skeptizismus, aber ein bisschen Autokritik und Selbstkritik.
Ich habe doch eingegangen, dass dieses Post im Kolonial ziemlich schwer zu fassen ist, oder was überhaupt bedeutet. Und ich wollte jetzt noch fragen, inwieweit feministischer Postkolonialismus sich mit aktuellen Kolonien beschäftigt. Also es gibt ja immer noch Länder, die dem Kolonialismus ausgesetzt sind, und inwieweit sind die noch im Fokus der Wissenschaft oder inwieweit.
Also ich hoffe, dass es rübergekommen, dass feministische postkoloniale Theorie eine sehr heterogene, Unternehmen ist. Und das heißt, es gibt unterschiedliche Aspekte von feministischer postkoloniale Theorie. Ein Aspekt ist, was ich am Ende geschildert habe, also Fragen von Neokolonialismus, Ökokolonialismus. Ne? Man spricht von Environmental Governance. Also wie wird heutzutage, wenn wir die ganze Zeit über Global Warming, Klimawandel sprechen, wie ist das auch ein Alibi für Neokolonialismus? Es gibt natürlich die ganze Auseinandersetzung mit internationaler internationale Arbeitsteilung. Und hier geht es eher um Neokolonialismus. Es gibt natürlich die ganze Auseinandersetzung mit, was gerade in Irak und Afghanistan und in auch in Palästina passiert. Also das sind die aktuellen Aspekte von postkolonialer Theorie. Hast du ein bestimmtes Beispiel im Kopf vielleicht, wenn du über aktuellen Kolonien sprichst?
Bekannte Beispiele genannt, ich hatte auch so an Westsahara, Kurdistan gedacht. Westsahara oder Kurdistan, also nicht so prominente Beispiele, die jetzt auch in der Presse auftauchen, sondern die wirklich noch nach den realen Herrschaft ausgebildet sind.
Also natürlich gibt es einen Streit, ob das als kolonial gelten. Das ist schon mal ein Punkt. Und dann ist natürlich ein Punkt, was heißt postkolonial? Das ist gerade, was ich versucht habe zu erklären. Heutzutage sprechen wir von einer postkolonialen Welt, wo wir denken, dass Kolonialismus irgendwie, also diese Form von Kolonialismus, also Siedlungskolonien, Stützpunktkolonien, das ist schon mal vorbei. Heutzutage ist es ein Kolonialismus ohne Kolonien oder ein Imperialismus ohne Kolonien und Kolonialismus ohne Kolonien. Und da ist es natürlich unterschiedliche Aspekte von, ich kann nur wiederholen, von postkolonialer Theorie. Zum Beispiel Nadia Lali hat ein ganz spannendes Buch vor kurzem herausgegeben, was gerade in Irak passiert. Und das sind Beispiele von aktueller Diskurse innerhalb postkolonialer Theorie, feministischer Diskurs. Auch Fragen, ich weiß, es ist total heiß hier, aber und es ist auch nicht einfach zu denken, wenn es so heiß ist. War es neu für euch oder kann das war, ja, total neu oder teilweise? Habe ich einiges widersprochen oder einfach bestätigt, was dir schon... Wir duzen uns, ne? Also ich duze immer. Noch Fragen? Ja, super.
Also für mich ist schon relativ neu, um irgendwie da noch kurz drauf einzugehen, bevor dann von den Grundgedanken her in anderen Bereichen, also das sozusagen mir schon bekannt bekommt, weil ich das einfach immer wieder spannend finde, mit Themen, mit denen ich mich tatsächlich noch nicht so viel beschäftigt habe, dann ähnlich da rein zu denken und zu ganz, auch da wieder zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Also nutze ich da immer wieder, von anderen Stellen anzusetzen. Was ich jetzt noch spannend finde, ist ja relativ viel Einblick in die theoretischen Debatten jetzt gegeben, was es auch jenseits von so einem universellen Solidarität, aber schon noch trotzdem an politischen Projekten vielleicht gibt. Also jenseits der feministischen postkolonialen Theorie irgendwie, gibt es ein politisches Projekt oder gibt es irgendwie kleine Bewegungen, wie auch immer?
Also das ist auch keine Kritik gegenüber postkolonialer Theorie, das heißt, es ist eher eine theoretische, ein theoretisches Projekt und kein politisches. Und das ist natürlich ein bisschen zu kurz, weil natürlich ist postkoloniale Theorie aus antikolonialer Widerstandsbewegung entstanden. Sehr viele postkoloniale Theoretikerinnen sind beeinflusst von antikolonialen nationalistischen Schriften, von Denkerinnen. Also es gibt eine Kontinuität da. Es hängt davon ab, was man unter Politik versteht. Also ist Politik nur, wenn man auf der Straße geht? Also hier ist Gramsci sehr spannend. Weil Gramsci sagt, es gibt zwei Aspekte. Es gibt die politische, es gibt diese Frage von Dominanz, wo es einen direkten Widerstand gegen Machtstrukturen gibt. Oder es gibt die Zivilgesellschaft, wo Hegemonie oder Gegenhegemonie produziert wird durch Gegendiskursen. Und da spielen Theorien, Subkulturen eine sehr wichtige Rolle. Und hier spielt postkoloniale Theorie eine wichtige Rolle. Also deshalb ist auch, später wurde es kritisiert, dass diese ganze Repräsentationspolitik ist jetzt zu viel. Aber zum Beispiel Bhabha, Said, die haben sich richtig mit kulturellen Produktionen beschäftigt. Also wie wurden Romanen produziert? Wie wurden unterschiedliche Formen von Literatur produziert im Kontext von Kolonialismus und Postkolonialismus. Und da war der Versuch, Macht und Widerstand ein bisschen komplexer zu denken. Also das heißt, wenn wir über aktuelle Politiken sprechen, Es ist ein bisschen schwierig, weil das ist genau die Kritik von Seite der postkolonialen Theorie, dass wir haben keine universale allgemeine Politik. Ja, das ist genau, was die versuchen zu kritisieren. Also das ist die Kritik an der Moderne. Dass es gibt kein universales Projekt, was von anderer Seite auch sozusagen geführt wird. Es ist ein ganz heterogenes Feld. Diejenigen, die als postkolonial bezeichnet, also zum Beispiel Spivak sagt, ich bin nicht eine postkoloniale Theoretikerin. Also es gibt Leute, die dieses Label überhaupt nicht, die akzeptieren dieses Label nicht. Also es ist eine ganz, ganz komplexe Geschichte, wenn wir über postkoloniale Theorie sprechen und auch über postkoloniale Politiken sprechen. Also es ist keine direkte Antwort, aber der Versuch ist nur zu zeigen, dass es gibt, ich kann nur wiederholen, was ich vorher gesagt habe, es gibt kein Universal Blueprint für Politics hier. Also es ist viel fragmentarisch, es ist viel heterogen. Auch wird Widerstand nicht als ein bewusstes Projekt verstanden. Also Widerstand passiert. Es ist nicht ein Projekt, was, ja, das ist eine sehr, es ist beeinflusst von Poststrukturalismus. Und deshalb ist Macht auch nicht so einfach verstanden, als ob Macht nur von oben kommt und Widerstand von unten. Es ist ein ganz komplexes Verständnis von Macht und Widerstand. Und was auch Politik heißt dann.
Da war ziemlich neu für mich so, aber eine Frage hat sich mir auch getan. Cornell spricht von einem Export von Maskulinitätsmodellen, also entlang des Konzepts zur hegemonialen Männlichkeit im Zuge des realistisch expansiven Zeitalters. Und ich habe mich gefragt, welchen Raum es für die Auswirkungen auch auf Männer gibt in der feministischen Postkolonialtheorie, so, weil es wird sehr viel über Frauen gesprochen, aber Sie haben auch die Auswirkungen auf Männer halt angedeutet und ich wollte Sie bitten, da mal so ein, zwei Sätze zu sagen.
Es gibt ein sehr spannendes Buch von Mrinalini Sinha, Colonial Masculinities. Colonial Masculinities, und da versucht sie nochmal diese Entanglement zu zeigen. Also wie wurde wie die Repräsentation von Kolonialherren und dann diejenigen, die kolonisiert wurden. Und da ist es eine ganz spannende, und noch ein Buch, das ist auch ziemlich gut, das ist von Susan Danto, Colonial Fantasies. Und hier ist sogar eine Analyse über Deutschland. Also Susan Santop analysiert die deutsche Fantasien über Lateinamerika. Also Deutschland hatte keine Kolonien und da gab es diese ganze Explosion von Diskursen. Also die haben schon mitbekommen, was die Spanier da entdeckt haben. Und dann gab es diese ganze Reihe von Schriften über Lateinamerika, obwohl die Deutschen waren noch nicht da. Und sie analysiert diese Schriften. Und zum Beispiel, einer der Punkte war, dass die Kolonisierten überhaupt keine Facial Hair, Gesichtshaare hatten und deshalb waren weiblich. Es ist spannend, ne? Also Gesichtshaaren haben eine ganz, ganz wichtige Rolle im Kontext von Gendering gespielt und auch Produktion von Maskulinität. Und Maskulinität und Femininität. Und ich habe schon erwähnt, na, es gab diese ganze sexuelle Metapher, wenn man über Kolonialismus gesprochen hat. Also Kolonialismus als Eindringung in die Kolonien, Fertile Lands, also Virgin Territory. Ich kann nur auf Englisch diese Begriffe. Also, auf der anderen Seite, wie gesagt, das habe ich auch erwähnt, dass für die antikoloniale Bewegung war Dekolonisierung ganz, ganz eng mit Remaskulinisierung verbunden. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Person, der Attentäter von Gandhi, also der Gandhi umgebracht hat, der hat zum Beispiel gesagt, dass Gandhi hat mit seiner ganzen Strategien von Gewaltfreiheit Indien verweiblicht. Ja? Und dass Gewalt sehr, sehr wichtig war im Prozess der Dekolonisierung, damit die postkolonialen Länder zeigen konnten, dass das ist ein Moment von Remaskulinisierung. Ja? Das ist ein sehr spannender Punkt. Und der sagte das wirklich, der hat wirklich Gandhi vorgeworfen, der hat natürlich, der hat uns Unabhängigkeit gegeben, aber diese Gewalt lose Unabhängigkeit bedeutet gar nichts. Weil unsere Maskulinität wurde noch nicht recovered. Wir konnten es nicht wiedergewinnen. Ja? Also ich kann nur die Sachen empfehlen und es ist ziemlich spannend. Und falls du eine Hausarbeit schreibst, schick es mir. Ja? Das würde mich sehr interessieren.
Ich habe noch eine Frage zur Rolle von Jayawardene Spivak überhaupt, wenn sie sich selber nicht als postkoloniale Denkerin, Theoretikerin.
Das ist nur, das ist sie provoziert.
Ja, sie provoziert immer, aber sie arbeitet seit über 40 Jahren in den USA. Sie hat dort in Anführungsstrichen Karriere gemacht. Also würde sie denn sagen, sie spricht zu den Subaltern aus Indien oder würde sie auch das nicht sagen? Also mir ist das nicht so ganz klar. Ich habe viele ihre Schriften gelesen, oder ja, aber mir ist ihre eigene Positionierung in diesem postkolonialen Diskurs nicht deutlich geworden, nicht richtig.
Und das will sie auch nicht. Ja, also hier ist sie sehr, ich glaube, sie lernt ihre Lesson von Foucault, der sagt, do not ask me who I am and do not ask me to remain the same. Leave it to our bureaucrats and police to make sure that our papers are in order. Spare us their model when we write. Man kann das als negativ bewerten. Ich bewerte es als sehr positiv, dass sie nicht konsistent ist, dass sie nicht langweilig ist, weil sie nicht konsistent ist, dass sie nicht dieselbe Sachen für 40 Jahre sagt, dass sie widersprüchlich ist, die nicht einfach so lesen ist, weil sie sagt, dass manchmal die Sachen, die einfach klingen, sind auch gefährlich. Wenn jemand sagt, so und so, wenn man so und so und so macht, dann hat man ein Rezept, Politik zu führen, das kann auch gefährlich sein. Und sie sagt, sie versucht zu zeigen, dass es schwieriger ist, wenn wir über Widerstand sprechen. Sie hat richtig ihre sozusagen Lessons von die Probleme innerhalb Marxismus, Feminismus und Poststrukturalismus gelernt. Also ich glaube, da hat postkoloniale Theorie ziemlich viel profitiert, weil die haben auch versucht, nicht dieselbe, die haben neue Fehler gemacht, aber mindestens versucht, nicht dieselbe Fehler zu wiederholen. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also das heißt, keine einfache Diskurse über Widerstand, keine einfache Diskurse über Macht. Also das heißt, sie haben wirklich versucht zu zeigen, dass es gibt nicht diesen einfachen Dualismus zwischen Tätern und Opfern, zwischen die böse Europäer und wir arme ehemalige Kolonisierten. Also sie versuchen, nicht nur Spivak, auch anderen, haben versucht, die Sachen ein bisschen komplizierter zu analysieren. Und zu der Frage, ob sie für Subalternen spricht, also ich glaube nicht, dass die für die Subalternen spricht. Sie hat auch in ihren Schriften öfters gesagt, sie arbeitet mit einer kleinen Gruppe von Menschen und sagt, dass sie macht ständig Fehler. Sie gibt das zu. Also ich glaube nicht, dass es gibt so viele berühmte Akademiker, die so oft zugeben, dass sie Fehler machen. Und sie sagt auch also immer wieder, dass ich versuche, von meinen Fehlern zu lernen. Und das gelingt nicht immer. Also ich glaube, sie ist sehr bescheiden, obwohl sie an der Columbia University ist und sehr viel Geld verdient. Sie ist, es gibt nur 11 University Professors an Columbia. Sie ist die einzige Frau, sie ist die einzige nicht weiße Frau. Also das muss man sehen, was das bedeutet an einer Ivy League Universität.
Ich würde noch interessieren, inwiefern der feministische, postkoloniale Unternehmen sozusagen sich auch auf vor allem dann erstmal westliche Denker beruft und in der Reibung, die halt dagegen entsteht, neue Theorien entwickelt und inwiefern, also welche Bedeutung hat das dann eigentlich? Also,
super. Sehr gute Frage. Das ist auch einer, das habe ich auch versucht am Anfang, aber dann dachte ich, vielleicht ist das zu viel im Sinne von zu viel ins 40 Minuten reinzupacken, aber ich bin sehr dankbar für die Frage. Es gibt ich komme immer wieder mit Spivak, weil ich sie sehr spannend finde. Sie hat diese sehr spannende Metapher. Sie spricht von Postkolonialismus, also die Beziehung von Postkolonialismus zu europäischer Aufklärung als die Beziehung, die eine Frau zu ein Kind hat, ein Kind einer Vergewaltigung. Was macht man mit dem Kind? Man liebt das Kind, aber das Kind ist ein Produkt, ist Produkt von Gewalt. Und das ist diese Double Bind. Ja? Also europäische Aufklärung hat eine sehr wichtige Rolle innerhalb Kolonialismus gespielt, aber hat auch eine sehr wichtige Rolle innerhalb Dekolonisierung gespielt. Und das ist diese schwierige, dilemmatische Beziehung, was Postkolonialismus zu europäischer Denkerin hat. Und da sagt Spivak, do not accuse, but do not excuse, but learn to abuse enlightenment. Hat jemand hier Latein gelernt? Wie heißt ab? Was bedeutet ab auf Latein? Von unten? Also sozusagen Dekolonisierung von unten oder Aufklärung von unten sozusagen zu vereinnahmen. Und das ist die Herausforderung. Also sie würde niemals sagen, bitte nicht Derrida und Foucault lesen, weil sie weiße Männer sind. Oder Foucault war mindestens schwul, aber Derrida war heterosexueller, weiße, alte Männer sind. Also da ist sie strategischer. Wir müssen alle möglichen Werkzeuge instrumentalisieren, wenn wir versuchen, Widerstandspolitiken zu entwerfen.
Aber gerade Derrida und Foucault sind ja selbst große Kritiker.
Genau, dann sind die. Aber okay, das war vielleicht kein gutes Beispiel. Kant und Hegel. Also sie sagte immer, Kant ist ihr Lieblingsdenker. Und das finde ich besonders spannend, weil heutzutage, ich habe irgendwie gehört, es gibt diese ganz banale Politik in Deutschland, dass es wird gesagt, wir lesen nur Audre Lorde und Gloria Anzaldúa und wir lesen kein Kant und Hegel, weil die weiße Männer sind. Also das finde ich ziemlich gefährlich. Ja.
Frage zu dieser maskulinen Dekolonialisierung.
Hat es nur was mit der Gewalt zu tun, so dass sie also gewalttätig gegen Dekolonialisierung gewährt haben? Also es war mir nicht ganz klar. Also wieso das so also, die Dekolonialisierung jetzt so maskulin oder? Also das war unterschiedlich in unterschiedlichen Kontexten. Ich weiß nicht, ob das ein Missverständnis war. Also es ist auf einer symbolischen Ebene, dass gesagt wird, dass wenn Kolonialismus mit Verweiblichung. Also Kolonialismus ist irgendwie interpretiert als Verweiblichung. Sowohl in den Kolonialdiskursen wird immer wieder gesagt, dass also es gab unterschiedliche Legitimationsstrategien innerhalb des kolonialen Diskurses. Also es gab eine Strategie, wo gesagt wurde, die Bürde des weißen Mannes. Ne? Wir sind da, weil wir die, also Mission Civilisatrice, wir wollen die arme Leute zivilisieren. Wir sind rational, die sind irrational. Wir sind effizient, die sind faul. Wir sind überlegen, die Arme sind einfach, die wissen nicht Besseres. Also das ist unsere Pflicht, denen zu helfen. Das war ein Aspekt. Ein anderes Aspekt, was auch damit verbunden war, dieser Scientific Racism, wo gesagt wurde, die sind minderwertig, die sind rassistisch, sozusagen minderwertig. Und da haben auch feministische postkoloniale Theoretiker versucht zu zeigen, wie Rasse und Geschlecht und Klasse miteinander verwoben waren. Und in diesem Kontext, in den Schriften von Kolonialherren, tauchten immer wieder diese Metapher auf, dass ne, die Kolonisierten sind verweiblicht, die sind alle homosexuell, die sind nicht richtig stark. Deshalb konnten die sich nicht wehren. Ne? Deshalb sind die Europäer auch, also Military Power. Ja, die sind stärker und deshalb ist es auch ist es Sozialdarwinismus. Survival of the fittest. Ja? Und deshalb war ein sehr wichtiger Aspekt von einigen Dekolonisierungsdiskursen, dass es war ganz wichtig, diese verlorene Maskulinität wiederzugewinnen. Das war der Punkt. Natürlich war es unterschiedlich in unterschiedlichen Kontexten. Also einige Länder haben zum Beispiel, ich habe Indien erwähnt, versucht, gewaltlos Widerstandsstrategien zu entwickeln. Andere waren gewalttätiger und so weiter und so fort. Also es ist sehr heterogen, wenn wir über koloniale, antikoloniale Widerstandsbewegungen sprechen. Also Algerien ist ganz anders als Indien, ist ganz anders als Philippinen, ist ganz anders als Bolivien. Und also es ist ganz, man muss vorsichtig sein, wenn man vielleicht sollte, hätte, wäre es besser gewesen, wenn ich das vorher gesagt hätte. Du musst ein bisschen lauter sprechen.
Also diese wissenschaftliche Hegemonie, ich komme jetzt aus Marburg und lerne ganz viele Theoretikerinnen und Theoretiker, gibt es auch welche, die wir gar nicht mitbekommen, weil wir eben hierher kommen und unser Horizont relativ eng ist und wir damit auch gut fahren in der Welt, weil alle sich anpassen. Oder gibt es kaum Theoretikerinnen oder überhaupt keine Theoretikerinnen, die nicht beeinflusst sind von dem, wie wir denken?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also es gibt auch eine Diskussion innerhalb postkolonialer Theorie, wie ist es möglich, Wissensproduktion, ich fange nochmals an. Das habe ich auch versucht am Anfang zu thematisieren. Es gibt keine reine nicht-westliche Perspektive. Ja? Genauso wie es keine nur reine westliche Perspektive gibt. Das ist diese sehr schöne Metaphor von Entanglements. Die sind miteinander zutiefst verbunden. Also zum Beispiel, wenn wir Derrida lesen, Derrida ist sehr von Heidegger beeinflusst und wir wissen, dass Heidegger chinesische und japanische Studenten hatte, die sehr viel sich mit Buddhismus auseinandergesetzt haben. Also sehr viele Konzepte in Heidegger sind von Buddhismus übernommen. Er hat die nicht zitiert. Und wir wissen, dass Buddhismus ist nach China und Indien, nach Japan, von Indien gewandert. Buddhismus selber ist von anderen Einflüssen, also arabischer Philosophie und so weiter und so fort. Und da sieht man, dass wenn wir heute über westliche Theorie sprechen und sagen, okay, Heidegger, der deutsche Philosoph, also obwohl in Philosophie ist er nicht so beliebt, also da hört es mit Hegel auf. Und da macht man ein bisschen Analyse und sieht man, dass es gibt keine reine westliche Perspektive. Und das ist genau der Punkt mit Erbe. Also wer ist legitimer Inheritor?
Erbe. Erbe und das Erbe.
Okay. ich sage es auf Englisch. Inheritor of europäische Aufklärung. Und da sieht man, die Geschichte ist ein bisschen komplizierter. Now having said that, ist es natürlich auch wichtig, dass es gab präkoloniale Wissenssysteme. Die wurden natürlich heute, wenn ich die vedische Schriften lese, die wurden von Max Müller, der war ein Indolog, wurde von dem East India Company beauftragt, die ganzen Schriften zu kodifizieren, zu kategorisieren. Also ich lese alles, was Max Müller zusammengebracht hat. Ja, auch wenn ich auf Sanskrit lese, ist es natürlich sozusagen mediated durch Kolonialismus. Und deshalb diese Sache mit authentischer, reiner Wissen, nicht ob wir über westliche Perspektive oder nicht westliche Perspektive reden, ein bisschen schwierig. Ja, also es gibt Reinheit ist vorbei, sozusagen. Und gut so. Und da gibt es diese sehr wichtige Begriff innerhalb postkolonialer Theorie von Contamination. Aber es ist positiv geladen. Also unsere Subjektivitäten, unsere Epistemologien sind kontaminiert, aber positiv. Noch eine Frage vielleicht?
Also ich habe irgendwie von postkolonialer Theorie das erste Mal vor anderthalb, zwei Jahren gehört, kurz bevor ich nach Honduras geflogen bin und habe irgendwie seitdem immer mir wieder die Frage gestellt. Also das ist halt einfach, also für mich ist das echt ein Dilemma, ja. Also ich finde die Theorie insgesamt total spannend und würde mich eigentlich, also am liebsten wäre ich nicht im Westen geboren, um mir irgendwie diese Theorie vernünftig zu eigen machen zu können. Weil ja letztendlich die Konsequenz, vor allem wenn man Studium liest, ist, dass man eigentlich das Gefühl hat, okay, sämtliche der Vorstellungen, die ich hatte, irgendwo diese Kultur hier vielleicht auch hinter mir zu lassen und woanders hinzugehen und einfach auch eine neue Form, irgendwo eine neue Lebensform auszuprobieren und die Kritik, die ich hier irgendwo etabliert habe, in einer anderen Ecke der Welt irgendwo weiterzuführen, wird da einfach irgendwo so ein bisschen unterbunden, weil ich immer das Gefühl habe, seitdem ich davon gehört habe und Schüler gelesen habe, ich kann das eigentlich nicht machen, weil ich dadurch zu stark beeinflusst wirke irgendwo und diese Prägung einfach ja auch nicht rausbekomme. Und wenn man sich jetzt dann irgendwo weiter überlegt, dass es eigentlich irgendwie, also dass die Prägung so wechselseitig ist und entsprechend sich in irgendeiner Art und Weise immer weiter perpetuieren wird, auch in Zukunft, stellt sich für mich irgendwo die Frage, was ist die Konsequenz für also die Leute, die wir hier im Raum sitzen, die wir EuropäerInnen sind und trotzdem irgendwo einen kritischen Blick auf die Entwicklung werfen, wie können wir mit dieser postkolonialen Theorie für uns persönlich irgendwo weiterarbeiten? Also ist es eigentlich irgendwo für uns verlorenes Terrain und müssen uns auf andere Sachen irgendwo fokussieren oder gibt es Möglichkeiten auch mit dem Hintergrund irgendwo zu sagen, wir arbeiten hier weiter? Also gibt es zum Beispiel, es gibt ein, zwei europäische Theoretikerinnen, die sich damit ein bisschen beschäftigen, aber ansonsten eigentlich so gut wie gar nicht, zumindest soweit ich irgendwie weiß. Und also ich finde das schade, wenn ich jetzt, wenn das jetzt für Europäer bedeuten würde, dass die Kritik irgendwo, die man vielleicht irgendwie sogar besser nachvollziehen kann als die Position der eigenen Kultur, letztendlich eigentlich argumentativ verschlossen bleiben muss. So, also da Ansatzpunkte, wie es weitergehen kann.
Also Said zum Beispiel sagt, postkoloniale Theorie ist nicht ein Politics of Blame. Ja, das ist nicht ein, weil das ist so christlich. Das ist so dieser mea culpa, mea ultima culpa kind of politics. Das ist nicht Sinn der Sache. Und das ist genau, was ich versucht habe zu sagen, versucht habe zu zeigen, dass Macht ein bisschen komplizierter gedacht wird. Und wenn du über Bio-Europäer sprichst, also Europa ist auch sehr heterogen. Es gibt Klassenunterschiede. Es gibt Migrantinnen mit deutscher Pass. Zweiter, dritter, vierter, fünfter Migrantinnen. Es gibt Türkisch-Deutsche. Es gibt, also es ist, Europa ist auch ein Imaginary. Ja, ist auch ein Konstrukt. Und natürlich, was macht man mit Privilegien? Also nochmals, christliche Lösung wäre zu sagen, okay, ich bin ein böser Mensch, weil ich Privilegien habe. Und Spivak würde sagen, nee, es geht um Privilegien zu instrumentalisieren. Es geht auch, also ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst klingt es auch wie ein Predigt, ja? Wenn ich sage, du musst das und das und das machen. Also ich kann dir kein Rezept geben. Das wird auch kein postkolonialer Theoretiker geben. Also das ist genau der Punkt, wo postkoloniale Theorie ein bisschen so frustrierend ist, weil man denkt, wenn man das haben die von Marxismus gelernt. Dass es gibt nicht dieses ein Revolution, wo wir alle beteiligt sein werden und dann gibt es am Ende diese Utopie von einer klassenlosen Gesellschaft. Das haben die gelernt und die haben das gut gelernt. Und dann, jetzt ist es komplizierter. Politik ist viel komplizierter. Und das ist gut so, weil das ist mehr Arbeit ist. Ja? Und man kann entweder sagen, oh Gott, das ist zu viel für mich, ich kann nicht mehr, also, oder man nimmt das als Herausforderung.
Aber man kann sich schon leisten, als deutsche Akademikerin in den Diskurs einzusteigen, sozusagen.
Of course, also genauso wie ich. Also das ist absolut, sonst ist es genau diese essentialistische Identitätspolitik. Nur schwarze Menschen dürfen für schwarze Menschen sprechen. Das ist gefährlich. Aber natürlich muss man dann auch diese Verantwortung ernst nehmen, wenn man diese Politik von Repräsentation ernst nimmt. Ja, also das ist genau diese, du hast es schon ausgedrückt, Dilemma. Aber es gibt, it's a working without guarantees. Ja? So, jetzt habt ihr alle ein Bier verdient. Und ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Ihr wart sehr geduldig und ich gehe auch meine Kolleginnen, Gäste abzuholen. Vielen Dank.